Es gibt viele Wege, Veränderungen anzugehen. Hast du deinen schon gefunden? Nicht. Selbstreflexion. Inneres Gleichgewicht. Nein sagen. Glaubenssätze hinterfragen. Transformation. Leichtigkeit. Krisen. Träume. Kästners Kleinigkeiten. Der Podcast für tiefgreifende Veränderungen. Marleen Kästner ist an deiner Seite und hilft dir, deinen inneren Kompass neu einzustellen. Hier hörst du, wie du deinen ganz eigenen Raum für Freiheit findest. Spezialfolge.
Hallo und herzlich willkommen zu Kästners Kleinigkeiten, euer Kanal für tiefgreifende Veränderungen. Heute habe ich mir einen wunderbaren Gast eingeladen, und zwar die Anne Heinze. Anne, magst du kurz Hallo sagen?
Ja, hallo. Hallo an alle und vor allen Dingen Hallo an dich, Marleen.
Anne, total schön, dass du da bist. Ich freue mich total auf dieses Gespräch heute, weil das mit dir, wir haben verschiedene Gespräche gehabt und die waren immer so konstruktiv und immer so erleuchtend, sage ich jetzt mal. Bewusstseinserweiternd, wie auch immer man das nennt. Deswegen habe ich Anne heute auch in den Podcast und auch in den, jetzt hier auch bei Facebook, wer uns zuschaut, hier eingeladen in diesen Kanal. Ich darf die Anne kurz vorstellen, wer Anne noch nicht kennt. Anne hat den Begriff der Hochsensibilität hier in Deutschland sehr, sehr stark geprägt. Sie hat auch schon einige Bücher darüber geschrieben, die alle großartig sind. Ich habe sie gelesen. Aktuell hat sie auch gerade eins veröffentlicht. Und zwar spricht sie da auch über, dass auch kleine Wunden, also Mikroverletzungen, auch richtige Wunden verursachen können, richtig fiese Seelenwunden verursachen können. Und sie stellt auch in diesem Buch nochmal dieses Prinzip dieses metakognitiven Coachings vor. Und darüber möchte ich gerne auch mit Anne sprechen. Anne, magst du über dein Buch, das ich zu meiner Schande, ich gestehen darf, noch nicht gelesen habe, magst du kurz was dazu erzählen?
Ja, klar. Du, ich habe es noch nicht mal in der Hand gehabt bis jetzt, weil die Post dauert immer ein bisschen länger hierher. Aber ich hab schon ein paar Feedbacks bekommen. Darum geht es. Auch kleine Stiche machen Seelenwunden. Jeder Mensch kennt das, dass er Kränkungen erlebt, zurückgesetzt wird, missachtet wird, beleidigt. Und dann denkt man mal, das perlt so wie so ein Lotus-Effekt an mir ab und ich kann das ja. Ne? Aber auch da gibt es so ein Aufschaukeln und Anstauen von Dingen, die irgendwann mal dazu führen, dass die Lebensfreude wirklich einen Bach runtergeht. Und das ist jetzt nicht die tiefe Traumatisierung, sondern Mikroverletzungen, nämlich Mikrotraumata, die dann auch irgendwann dazu führen, dass die Seele anfängt zu streiken oder der Körper. Wir haben ja immer diese Auswirkungen. Und damit das nicht der Fall ist, dafür habe ich das Buch geschrieben, das ist zum Selbstcoaching. Ne? Damit man nicht unbedingt einen Coach oder Berater oder Trainer braucht oder Therapeuten gar, sondern um selber diesen Lotus-Effekt an sich selber zu entwickeln.
Das ist ein Buch, das ist auch nicht nur für Hochsensible gedacht. Ne? Das Buch kann wirklich jeder lesen. Da habe ich auch schon Feedback gelesen, dass sich Menschen darüber gefreut haben, dass so eine eigene Ermächtigung ist dafür, sich selbst zu heilen, sich selbst zu helfen. Weil das ist das, was auch meiner Ansicht nach der Welt ein Stückchen fehlt, diese Selbstermächtigung. Und dafür rutscht, ja, ich bin auch Coach, aber es rutscht momentan so viel was an Coaches nach, weil für jedes kleine Mini-Problem könnte ich einen extra Coach buchen. Und da ist irgendwie
schwierig. Ja, es gibt auch Haarcoaches. Wusstest du das?
Nein.
Für die Haare meinst du? Friseur dazu.
Okay.
Herrlich. Aber der Begriff wird wirklich total inflationär verwendet. Das liegt aber daran, dass es einfach einer der freiesten Berufe ist, den es gibt. Ja, du kannst machen, was du willst, du kannst dich nennen, was du willst, du kannst arbeiten, mit wem du willst, mit welcher Zielgruppe, mit welchem Problem etc. Es ist ein wunderschöner Beruf, ein Riesengeschenk. Und wie bei allen Berufen, du kannst auch einen Architekten nehmen oder einen Rechtsanwalt, da gibt es immer solche und solche. Ne?
Das ist richtig. Also man kann sogar unter Gelehrten, unter richtig Doktoranden kann man auch ein paar Flitzpiepen dabei haben, sage ich jetzt mal.
Du, ich sage nur Virusexperten. Ne?
Herrlich, ja. Jeder weiß was anderes. Und wer hat jetzt recht? Aber alle haben sie studiert. Juhu! Herrlich, herrlich. Schöner Exkurs. Ja, und diese Mikroverletzungen, ne, das sind ja wirklich, das fängt ja auch im Kindergarten teilweise schon an der Grundschule. Also ich kenne das auch von der Grundschule her. Man eckt immer irgendwo an und da kommt ein blöder Spruch von hier, ein blöder Spruch von da. Manche blöden Sprüche sind ja noch nicht mal fies gemeint. Also noch nicht von den Leuten, die sie aussprechen, die wissen gar nicht, was sie damit anstellen.
Das Blöde an der ganzen Geschichte ist, dass tatsächlich jeder Mensch das kennt. Jeder. Na, ob das, es gibt übrigens diese Mikroverletzungen auch in der Partnerschaft oder in der Familie. Du kannst ein Geschwister haben oder einen Elternteil, was dich auch so mies behandelt, dass deine Seele kriegt Stiche, perforiert. Ich nenne das auch die perforierte Seele. Was passiert mit, bitte?
Schöner Begriff, perforierte Seele.
Ja, schau, nimmst du eigentlich eine stabile, was können wir nehmen? Folie. So eine Folie, die stabil ist und das machen soll. Ja. Silikon ist ja was ganz Stabiles, nehmen wir das, ja. Wenn du da ein paar Mal reinstichst und machst das oft genug, wird die rissig. Ja. Je nachdem, wie viele Löcher da dran sind, kann eine Folie oder ein Papier oder eine Pappe, ist ja voll wurscht, die Funktion nicht mehr erfüllen. Und die perforierte Seele ist eine, die zu viele Mikroverletzungen bekommen hat, um noch heil, gesund zu sein. Ne? Das Seelenheil gerät da in Gefahr. Und das ist was, da kann man wirklich präventiv was machen. Und es gibt natürlich auch Menschen, kennen wir auch, jeder von uns kennt sicher Menschen, die überhaupt kein Problem damit. Die sticheln eher, anstatt dass sie sich Stiche zu Herzen nehmen. Jeder hat schon mal den einen oder anderen Narzissten in seinem Leben erlebt. Das gibt es ja auch.
Da hast du den Begriff auch schon wieder genannt, ne? Die Sticheln. Mhm. Also wenn man, ja. Also die deutsche Sprache ist so herrlich, da kannst du das so bildlich darstellen. Herrlich. Worüber ich mich mit dir auch heute gerne unterhalten würde, was du unter diesem metakognitiven Coaching verstehst, weil ich habe den Begriff gelesen. Man hört jetzt ganz viel auch von Coaches Metaphysik, Meta irgendwas. Und was verstehst du darunter? Was heißt das wirklich, sich selbst das Empowerment zu geben? Sich selbst zu heilen und diese Mikroverletzungen auch wirklich in die Heilung zu bringen.
Also dieses metakognitive Kurzzeitcoaching, was ich entwickelt habe, ist einfach ein Konzept, nehmen wir das Wort erstmal. Meta ist über, Kognition ist das Denken. Also wir denken über das Denken nach und reflektieren unsere eigenen Gedanken, zum Beispiel auf den Wahrheitsgehalt. Sehr hilfreich. Das ist die eine Ebene. Die andere Ebene ist aber die Denkfunktionen in Balance zu bringen mit den Fühlinstanzen. Dazu auch noch den Körper zu beachten, weil es immer eine Instanz ist, wo sich dann irgendeine Disharmonie auswirkt. Also es ist ein wirklich ganzheitlicher Coaching-Prozess, wo nicht einfach nur ein Thema rausgenommen wird, sondern wird das gesamte Leben des Menschen betrachtet und versucht in Balance zu bringen. Dieses ein Kernsatz ist, ich muss mir meine eigenen Gedanken nicht glauben.
Schön.
Ja, aber wer tut denn das? Ja, wir glauben ja uns in den allermeisten Fällen unsere Gedanken. Wir machen uns Sorgen. Das heißt, über etwas, was vielleicht kommt. Wir grübeln nach über etwas, was in der Vergangenheit ist. Overthinking ist ein Begriff dafür. Oder auch, man nennt es auch psychologisch die Rumination. Kennst du vielleicht noch nicht? Ich liebe den Begriff.
Aber ich kenne ihn nicht. Ich bin schon froh, dass ich mir Prokrastination merken kann.
Ja, aber Rumination, die ist, kennt ja schon jeder, das Aufschieberitis, ja. Aber die Rumination ist das Wiederkäuen. Ah. Ja, also der Prozess bei Kühen der Verdauung heißt auch Rumination. Und die psychologische Rumination ist das Wiederkäuen und immer wieder nochmal drüber nachdenken, Gedankenkarussell. Da nicht rauskommen, so eine Spirale haben und du findest einfach den Ausgang Teufelskreis. Dum, 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 dum.
Das ist mir
durch. Und da rauszukommen, dazu hilft das metakognitive Coaching.
Hast du da Ansätze, hast du da Beispiele dafür, wenn wir jetzt schon darüber reden? Hast du ein Beispiel, was man jetzt schon tun kann?
Sofort. Wir nehmen den Klassiker, den auch jeder kennt, aber vielleicht noch nicht den Switch gefunden hat, um das in sein eigenes Leben zu übertragen. Glas halb voll, Glas halb leer. Mhm. Der Klassiker der Metakognition. Ja, also was ist meine Grundhaltung im Leben? Wie ist meine Ausrichtung? Ist es eine eher vorsichtige, zurückhaltende, abwartende? Oder ist es die Fülle, in die ich gehe? Das gibt auch einen Fachbegriff im Coaching, den kennst du, Reframing. Mhm. Ja, erzählt dir ein Klient von einem Problem und weil er in einer, das ist normal, das ist noch nicht mal ein Vorwurf, in einer Problemtrance ist, erkennt er nicht, wo sind die Lösungswege. Und in den metakognitiven Arbeiten gehen wir hin und schauen, wo gibt es Alternativen dazu. Also Reframing heißt, ich mache um eine Situation einen neuen Rahmen. Also wir brauchen die Situation noch gar nicht mal ändern. Aber vielleicht könnte es sein, wenn wir dem Ganzen einen anderen Kontext geben. Mhm. Ich sage ein Beispiel. Gerade eben, also vor einer Stunde erlebt, Klient sagt, er hat in einer speziellen Situation, was ihn sehr viel Überwindung gekostet hat, weil er das nicht gut kann, öffentlich Klavier gespielt. Öffentlich heißt in einem privaten Rahmen, da waren 10, 15 Gäste. Ja. Aber schon die zweite Einladung. In der ersten Einladung konnte er es nicht. Er ist ein begnadeter Pianist. Und er hat gespielt und hat so ungefähr 20 Minuten gespielt und dann hat er aufgehört. Und dann gab es keine Reaktion. Dann hat er sich gedacht, boah, das muss ja scheiße gewesen. Dann hat keiner was gesagt und war irgendwie ganz komisch und hat sich mies gefühlt und ja, vielleicht war es ja irgendwie blöd. Und, so. Und dann hat er sich erstmal in diesem, ich habe was falsch gemacht, fühle mich unwohl, ich mache das auch nicht wieder und so, ausgebreitet. Wir kennen das im Coaching, man hat ein Problem mal ordentlich erzählen. Ein großes Geschichte, das ist ein ordentliches Problem. So. Und dann erzählt er im Nachsatz, er hätte sich gewundert über den abschließenden Satz bei der Verabschiedung des Gastgebers. Es wäre interessant gewesen zu sehen, wie er wieder zurückkommt. Ich habe gesagt, kannst du das nochmal wiederholen, zurückkommen? Wie hast du das interpretiert? Ja, ich glaube, der hat gedacht, ich wäre irgendwie abgedriftet. Ich sage, nee, kannst du dich nicht erinnern an eine Situation, und ich kenne selber so eine, gehst in ein Konzert, es ist berührend bis zum geht nicht mehr. Ich habe das erlebt im Kloster Eberbach, der Messias. Ja. Das Konzert ist zu Ende, Stille. 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 Und dann setzte der Applaus erst ein. Aber das war so berührend, dass Worte, Klatschen, Krach waren irgendwie zerstörerisch. Ja? Und ich habe ihm das nur erzählt als Angebot. Im Coaching nennt sich das Storytelling. Da sagt er so, ich habe es noch nicht gesehen. Das stimmt, die wollten alle nicht darüber reden. Es gab keinen Applaus, es gab nur, ah, du bist wieder zurückgekommen. Und dann habe ich ihn gefragt, kannst du dir vorstellen, dass das, was du gespielt hast, so berührend war, dass die Menschen davon einfach geflasht waren? Ja, sagt er, jetzt wo du sagst. Hinterher bin ich mit einem anderen Gast rausgegangen, der hat gesagt, komm, wir gehen mal vor die Tür. Ich sagte, will eine rauchen? Nee. Der hat mich gefragt, kann es sein, dass du ein Genie bist?
Unglaublich.
Ey, hör mal zu, das sagt der Gastgeber, das sagt der andere Gast, der übrigens ein bekannter deutscher Schauspieler mit Gitarre kam der an, der spielte auch, ja, und machte Musik. Also der kennt einen Musiker. Ja. Und dann kam das Reframing, dieser Begriff. Ja, stell dir vor, es könnte was ganz anderes bedeuten. Ja. Und das ist diese Metakognition. Na, nicht, das Problem kannst du lange und was es mit dir gemacht hat, ja, aber stell dir vor, es könnte sein, dass es ganz anders war. Die Menschen waren geflasht von dem, was du gemacht hast.
Das klingt so großartig. Es war auch mein erster Gedanke, als du anfingst, boah, die waren bestimmt so berührt und dann ist der, dann hat er die Stille nicht ausgehalten, hat die Stille anders so interpretiert. Ja, das ist das, was auch ich immer sage, ne? Leute überdenkt, ich bin nicht schuld, sondern was ist denn jetzt eigentlich gerade passiert? Also ich habe das immer so beschrieben, dass man so die neutrale Position einnimmt, so ein bisschen.
Genau.
Dass man sich ein Stück zurücknimmt und sagt, was ist da passiert? Also ich kenne das selber, ich bin ja auch, wir kennen uns ja auch schon ein bisschen länger, Anne. Ne? Ich bin ja Meister für sowas, aber ich habe auch tatsächlich dieses Reframing für mich entdeckt, auch schon lange. Einfach die Situation umdrehen. Was ist, wenn ich nicht das Problem bin? Weil ich gehe immer davon aus, es hat was mit mir zu tun, gerade ich als Sensibelchen. Es hat ja was mit mir zu tun, weil ich fühle das ja so. Also muss es auch so sein? Nee, eben nicht, weil jeder ein Individuum ist. Und wenn da, ich kenne da auch diesen Moment dieser Stille, wo du denkst, boah, bloß nicht klatschen, dann hört das hier auf. Wenn ich klatsche, hört das hier auf. Ich will nicht, dass es aufhört. Und schon bin ich über den Gedanken so als Zuschauer, der das genießt, der über den Gedanken eigentlich ist, was das für mich das beste Ergebnis sein kann, wenn ein Musiker mich so weit bringt, dass ich so in dieser Musik aufgehe, dass ich dadurch schon meine Gedanken ruhig bringen kann. Aber ja.
Das ist ja halt, es ist auch menschlich, ne, dass wir dazu neigen, Bewertungen loszulassen. Das ist ein Automatismus geworden. Ne? Diese Bewertung, ich bin verkehrt, er ist verkehrt, die Situation ist verkehrt, der Ort ist verkehrt, whatever, ist ja völlig egal. Einfach mal zu sagen, es ist, wie es ist. Gibt diesen schönen Satz, es ist, wie es ist, sagt die Liebe. Ein Gedicht von Erich Fried.
Kenne ich.
Es ist, wie es ist. Quatsch. Erich Fried? Doch, Erich Fried, ja. Ich dachte eben Mascha Kalecko, nein, Erich Fried. Ne? Es ist, wie es ist. Mach nichts draus. Auch das, da musst du anfangen, deine Bewertungen zu zügeln. Ja, auch da wieder, deine Gedanken zu zügeln.
Hast du da einen Tipp dafür nochmal, für aus deiner Sicht, wie man Bewertungen zügeln kann?
Mhm. Als erstes mal anzunehmen, ich liege verkehrt. Stell dir einfach vor, ich liege verkehrt. Mein erster Gedanke zu irgendeiner Situation ist, boah, das ist aber komisch. Als erstes mal anzunehmen, das stimmt ja gar nicht. Ich habe es nur noch nicht gesehen, wie es anders ist. Also erstmal in Frage stellen, großes Fragezeichen dahinter machen. Und dann Alternativen suchen. Wie ein Kind spielt. Ein Kind spielt doch nicht mit dem Plan und Bewertung, spielt halt Feierabend. So ein komisches Gebäude, was da rauskommt mit Lego und das Auto fährt unter Wasser und hat einen Raketenantrieb und außerdem kann es sich auch unsichtbar machen, das und dann die Schurken und so, ne? Da denkt doch keiner drüber. Ja, hat mir mein Enkel
gemacht. Das ist herrlich.
Schurken, das Wort alleine, ne?
Ich bin gerade bei den Avengers, die wegfliegen.
Ja, unter Wasser und mit Düsenantrieb und ja, unsichtbar genau. Machen. All das ist möglich. Ja, hör mal auf zu bewerten, das geht doch gar nicht. Für den geht es, ja. Und sich, das ist es, die eigenen Gedanken nicht zu glauben. Damit fängt der große Bewusstseinsprozess an, der im besten Fall im Hochbewusstsein endet.
Da bist du auch einen schönen Begriff Hochbewusstsein. Was ist dann Hochbewusstsein? Wenn man immer so über Erleuchtung spricht, ne, also gibt ja Erleuchtung.
Ja, das ist das eben das Blöde. Erleuchtung oder Erwachen oder so. Das ist ja sehr.
Ich bin auf dem Weg der Erleuchtung.
Bewertend auch. Also oder mit eigenen Bewertungen, sprich Vorurteilen besetzt, was das bedeutet. Und ich habe viele erleuchtete Menschen kennengelernt und Hunderte, Tausende mehr, die eine Vorstellung davon gehabt haben, wie Erleuchtung ist, was zu 99,9% nicht der Fall ist und überhaupt nicht der Realität entspricht. Was bedeutet das? Und sich dann mal überlegen, Erleuchtung, ja, mir sind alle Lichter angegangen, ich weiß über alles Bescheid. Ja, Quark. Ja, was ist es? Mein Bewusstsein ist so stark ausgeprägt, dass ich mich nicht mehr mit dem, was nicht bewusst ist, identifiziere. Ich glaube mir schon lange meine Gedanken nicht mehr. Ich weiß, ich bin nicht meine Gedanken. Ich weiß aber auch, ich bin nicht meine Gefühle. Ich weiß auch, ich bin nicht mein Körper. Woher kann ich das wissen? Wenn ich etwas beobachten kann, kann ich es nicht gleichzeitig sein.
Spannend, das ist sehr spannend.
Ja, wir kommen vom Hundertsten ins Tausend, ich merke das schon, sehr spannend.
Ich habe mich heute Morgen gerade, das ist ganz spannend, ich habe mich heute Morgen gerade aus dem Buddhismus heraus über die drei Kayas beschäftigt, die auch genau darüber gehen. Wir haben aber, alles ist existent und alles ist nicht da, es ist das Gleiche. Alles ist da und alles ist nicht da. Und das war so spannend und jetzt kommst du da mit. Das ist so, ja, wenn ich das beobachte, dann kann ich nicht gleichzeitig wirken, aber irgendwie doch und irgendwie nicht.
Der springende Punkt ist, du kannst, aber der wesentliche Punkt ist die Identifikation. Mhm. Wenn ich weiß, ich bin nicht meine Gedanken, kann ich mich nicht mit meinen Gedanken, sprich meinen Bewertungen, Abwerten, Dramen, Problemen identifizieren. Die sind einfach Feierabend, die machen mir aber nichts. Ne, wenn ich weiß, ich bin nicht meine Gefühle, dann kann ich die nächste Trauer, Wut, Ärger, Verzweiflung einfach weiterziehen lassen, weil du sicher wie es Abend in der Kirche. Bleibt kein Gefühl, kein einziges bleibt. Auch kein Gedanke, das ist bei beiden. Man sagt ja auch, das ist zu flüchtig. Was nicht bleibt, hat keinen Bestand, braucht also auch nicht großartig beachtet zu werden. Wir sind nur leider anders trainiert.
Das ist richtig. Und das, aber da finde ich auch das Schöne ist, wenn ich das aber weiß, wenn ich das geschafft habe soweit, ne? Also ich übe auch noch. Aber ich habe da schon eine grobe Vorstellung von, auch was du gerade wirklich sagst. Weil ich viele Sachen so umgedreht habe, ne? Dass ich heute wirklich hier sitze und sage, ich finde mein Leben ganz großartig, wie es ist. Das hätte ich mir vor 10, 15 Jahren in dieser Form nicht vorstellen können. Und trotzdem habe ich immer gesagt, ich mache weiter. Weil jetzt schnappe ich die Gedanken auf, die für mich Sinn ergeben, aber die nicht diese Bewertung geben und sage, okay, das, was für mich Sinn macht, das machen wir als nächstes. Das geht mit dem Gefühl einher, das Gefühl fühlt sich auch gut an, also gehen wir. Das heißt nicht, dass dieser Weg dann immer so leicht ist, wie das Gefühl, das einem vorher gesagt wird, weil wir auch die Verkörperung ja auch brauchen dafür. Wir haben ja doch hier einen physischen Körper, zumindest also hier auf unserer Erde. Aber das ist dann auch wieder Training, ne? Das kann auch manchmal echt schmerzhaft sein.
Ja, aber ich meine, warum sind wir da? Weil wir das Leben leben wollen, so wie es ist mit allen Höhen und Tiefen. Ne? Das ganze Leben besteht aus diesen Sinuskurven. Ne? Ja. Kennen wir aus amerikanischen Filmen, wenn es denn vorbei ist und dann kommt die Flatline, macht piep, Leben ist vorbei. Vorher hast du immer dumm. Genau. Am Krankenbett, du weißt.
Und aber das Schöne ist auch, wenn man dann so ein Reframing gemacht hat, ne, wenn man so diese ersten Momente, ich erinnere mich noch vor langen Jahren an meinen ersten Moment, der war für mich so prägend, den habe ich heute noch so im Herzen. Ich habe einfach, da war ich Anfang 20, da habe ich einfach nur beschlossen, Moment, ich sehe das Leben ja alles immer so negativ, das bin ich doch gar nicht. Ich habe von heute auf morgen aufgehört, es negativ zu betrachten und ich habe mich früher immer vorgestellt bei den Leuten, ja, ich bin die Marlene, ich bin ganz toll, aber irgendwie mag mich keiner. Ich habe das wirklich so gesagt, wirklich, ich habe das von mir so rausgegeben. Und dann gab es so einen Moment, Skiurlaub, keine Ahnung, Skifahren, Skifreizeit, gab es einen spannenden Moment, wo mir einer sagte, ja, hör doch mal auf, den Leuten zu sagen, du bist doof. Und ich denke, ja, scheiße, der hat recht. Ja, das hat er auch so gesagt. Ich habe da so Frustfallen auf der Skipiste veranstaltet. Der hat das gesehen, weil er Sorgen gemacht hat. Es muss echt spektakulär ausgesehen haben. Mhm. Und hielt an und sagte nur, hör auf, den Leuten zu erklären, dass du blöd bist. Und das, ne, da ist eine tiefe Geschichte dahinter. Aber ich habe sofort aufgehört, wirklich sofort. Und ich hatte sofort andere Ergebnisse. Ja. Und das war für mich so prägend, dass ich gesagt habe, jetzt machen wir ein Reframing von allem, was irgendwie nur geht. Mhm. Weil viele Sachen sind man ja gar nicht. Wir sind so geprägt von auch von den Eltern, von Großeltern, von Freunden, von der Schule, von Lehrern. Das können die gar nicht verhindern. Ich meine es auch nicht immer böse. Mhm. Ja, ich will meinen Eltern auch nie unterstellen, dass sie mich nicht lieb haben. Aber trotzdem haben die Verhaltensweisen, die ich als Kind übernommen habe. Und dementsprechend denke ich auch, vielleicht bin ich doof, obwohl die das nie gesagt haben.
Ne? Ja, das Verrückte ist ja nicht mal, dass man den anderen Leuten das erklärt und fühlt die und dies da auch aussendet, sondern es ist verrückt, dass man selber glaubt. Das ist ja das. Bis dieser, das ist so wie so ein Keil, den du in der Tür stemmst, damit die nicht mehr zugeht. Dann kommt als erstmal der Hauch von Gedanke und der Hauch von Idee. Nee, stimmt doch gar nicht. So genauso, wie du das eben gerade gesagt hast. Und das Schöne ist, wer diese Erfahrung mal gemacht hat, der wird auch merken, dass so eine Tür nie mehr zugeht. Da ist ein Türstopper für alle Ewigkeiten drin. Du glaubst dir diesen Satz nie wieder. Vielleicht, und zwar zu 100%. Vielleicht kommt der mal wieder angehuscht, wenn du einen kleinen Schwachpunkt hast, eine kleine Ohnmacht des Selbstbewusstseins. Ja. Und dann kommt der Selbstzweifel daher und macht die Klappe auf und sagt, oh. Dadurch, dass du aber eine Referenzerfahrung, nennt sich das im Coaching, wie du weißt, Referenzerfahrung gemacht hast, es kann auch anders sein, wächst die Wahrscheinlichkeit, dass noch eine Bestätigung der Referenzerfahrung und noch eine und noch eine und noch eine kommt, das ist ja eigentlich alles ganz anders.
Das stimmt. Ja. Herrlich, Referenzerfahrung. Wenn ich jetzt aber sage, ich bin jetzt wirklich aus diesem Reframing soweit, ich habe mein Leben so weit in die Hand genommen, sage ich mal, dass ich wirklich dieses Empowerment für mich selber verstanden habe, dann stehen mir ja auch die Welten offen. Dann stehen mir auch bewusst Welten offen. Nicht nur dieses hier, diese eine, was weiß ich, fasse jetzt meine Maus hier an, das ist meine jetzige Welt, aber die ist ja viel größer als nur das, was hier gerade ist. Und wenn ich dann am Hochbewusstsein, sage ich jetzt mal, andocke, was passiert dann?
Was passiert dann? Du weißt das, Marlene. Du weißt, dass das Andocken ist. Stell dir mal vor, wie soll man sich das vorstellen? Wir sind so ein Mensch, der mit so einer Art Glocke drumherum, ne? So unsere Aura-Ausstrahlung etc. Kannst du, ne? So, die Menschen, die andocken können am Hochbewusstsein, das ist wie wenn da so ein, man könnte es ja auch einen Kanal nennen, nach oben sich öffnet. Ja? So, dann sind sie aber auch nur auf dieser Schiene eingetaucht, ne? Angedockt, wie du es eben genannt hast. Wenn aber der Mensch, der jetzt so, sagen wir mal, in seiner Umgebung ist, dann plötzlich oberhalb hier diese Öffnung kriegt. Ja, und dann weiß jeder Mensch, hat die gleiche. Bewusst oder unbewusst, völlig egal. Ja. Und da oben treffen die sich, da berühren die sich. Und dann ist da nicht mehr mein Bewusstsein, dein Bewusstsein, sein Bewusstsein, ihr Bewusstsein, sondern Bewusstsein.
Weil wir dann
damit erklärt sich doch jede Frage. Ne?
Tut es. Ich hab mal auch so einen schönen Titel von einem Buch mal gelesen. War auf Englisch, After the Ecstasy, the Laundry, ging genau darum, ging auch um Erleuchtung und dass man danach trotzdem auf dieser Welt hier ist.
Das Jack Kornfield, nach der Erleuchtung. Ja,
genau, gab es damals nur auf Englisch, genau, ja. Stimmt. Ja. Ich fand das auch
tolles Buch, kann man nur empfehlen, ne? Ja. Weil das ist genau das, was ich, auch eins meiner ersten Bücher, die ich zu diesem Thema gelesen habe, weil das ist wirklich die Vorstellung, die wir davon haben, naja, auch ein Erleuchteter muss irgendwann seine Miete zahlen.
Man muss auch mal aufs Klo gehen, ne?
Ja, und die Kinder, ich sitze doch nicht den ganzen Tag da rum und meditiere als Mutter mit einem kleinen Kind, aber mit totaler Anbindung ans Hochbewusstsein. Und deswegen verwende ich diesen Begriff Hochbewusstsein viel, viel lieber. Ist übrigens nicht auf meinem Mist gewachsen, sondern auf dem Mist meines sehr hochbewussten Mannes, Harald. Ja. Damit diese ganze vorurteilsbehaftete Denkweise aufhört, wie das zu sein hat. Ja. Und Jack Kornfield hat mit diesem Buch nach der Erleuchtung Kartoffelschälen und Wäsche waschen da Bahnbrechendes geleistet. Er hat 100 Leute interviewt, die erwachte, erleuchtete waren über ihr Leben, über die Situation, wie ist es entstanden, wie hat sich gefühlt, was ist passiert, aus allen Kulturen auch, ne? Von der Nonne bis zum Sadhu, ja.
Ich glaube sogar ein Gefängnismensch war, also der im Gefängnis irgendwie leuchtet, war einer dabei, meine ich, was in dem Buch war. Kann man sich gar nicht
vorstellen. Da kann man auch merken, wie sich auf einmal die Akzeptanz davon erhöht, dass es ja auch ganz anders sein könnte, als ich mir bisher gedacht habe. Auch wieder so ein Punkt, ne? Ach so, vielleicht ist es ja gar nicht wahr, was ich denke.
Ganz, ganz, ganz spannend. Also ich habe das sehr oft, dass ich auch, wo ich sage, heute sagt man ja auch im Feld lesen zum Beispiel, das kann man ja ganz oft jetzt auch nachlesen. Im Feld lesen ist für mich auch schon in diese Richtung mit diesem Hochbewusstsein, ne, wo wir miteinander verbunden sind, wo auch, früher hat man das ein bisschen blumiger in der Esoterik gesagt, alles ist Licht und Liebe und wir sind, ja.
Aber das Schöne ist, wir brauchen die Esoterik nicht.
Genau, deswegen finde ich das so schön, diesen Begriff im Feld lesen, weil da vereinigen wir uns zusammen, wir treffen uns hier, da ist die Bewertung auch nicht, da ist dieses, bin ich jetzt schuld oder nicht schuld, das mit der Schuld finde ich sowieso ganz fürchterlich.
Ne? Ja, das
ist Schuld, Ursache, Wirkung, Punkt. Ich habe eine Ursache, also habe ich eine Wirkung drauf. Gesetz, also für mich ist das Karma-Gesetz ganz, ganz einfach. Ich hab einen Akzent gesetzt und kriege dann da hier die Reaktion drauf.
Spiegelung, eine einfache Spiegelung. Ja. Du hast aber eben noch was gesagt, was diese mit der Verbundenheit mit dem Feld, ja. Wir brauchen auch noch nicht mal irgendwelche spirituellen Erklärungen. Das ist heute physikalisch erwiesen, ja. Und zwar nehmen wir es sogar noch mal mit der Aerosolforschung der Viren.
Ach, ja, stimmt.
Also das ist jetzt nicht unbedingt so, dass wenn ich niese, kriegst du meine Aerosole, aber wenn ich hier niese in meinem Arbeitszimmer, mein Mann kommt in einer Stunde hier runter, ja, sind meine Aerosole oder auch die Aerosole von Aloha, die gerade geht, sind ja auch noch in der Luft. So, das, ne, wir kennen das, dass Menschen eine Ausstrahlung haben. Wir wissen davon, dass es einen Magnetismus gibt. Das sind elektrische Impulse gibt es, ja, die von Menschen ausgehen, die von Gedanken ausgehen. Kennt das Experiment Aldous Huxley, glaube ich, das geheime Leben der Pflanzen. Zwei identische Pflanzen, Pot 1, Pot 2. Die eine wird gegossen und gedüngt und kriegt Luft. Also alles, was sie braucht, alle Nährstoffe. Die eine wird gegossen, kriegt Nährstoffe, kriegt Luft, kriegt Sonne und wird geliebt. Man spricht mit ihr, man kümmert sich um sie, sagt, ach, wie schön, ne, hast du heute alles. Man muss vielleicht das Töpfchen nochmal drehen. Was passiert? Ne? Gleiche, also Stecklinge von der gleichen Pflanze. Da gibt es Videos zu, kann man sich anschauen. Ja? Die wachsen besser. Willst du das jetzt irgendwie erklären mit, keine Ahnung, brauchst du nicht. Es ist ganz einfach, in der Quantenphysik kannst du es erklären, Gedanken sind Materie.
Wir sind ja auch noch, also ich finde auch, wir sind gerade im Moment in so einer Entwicklung auf der Welt, wo wir anfangen, das zu begreifen, wo so ein Kollektiv anfängt zu begreifen. Ich habe auch so einen Mann, der mit Quantenphysik unterwegs ist jeden Tag. Und wir wissen selber in der Quantenphysik, weil wir uns das nicht erklären können, heißt alles, was wir uns in dieser Form nicht erklären können, auch mal gerne Quantenphysik. Aber das ist einfach ein Bereich, der Freiheit hat, der die Freiheit hat, auszuprobieren, auch zu fühlen, auch dieses Gefühl und dieses. Also für mich ist alles Gefühl, also nicht im Sinne von, ich fühle das jetzt so, sondern für mich, ich beschreibe das gerne in Gefühlen. Ja. Und dann können wir das zusammenpacken, den Magnetismus, dieses Miteinander und auch vor allem ein größeres Sichtfeld dafür kriegen. Ein umfassenderes Sichtfeld, statt es aufs kleinste Detail herunterzubrechen, wo ich nur sage, ja, ich muss jetzt wissen, welche Mikronährstoffe irgendwo sind. Ich muss das mit. Aber es wirkt ja zusammen. Auch Mikronährstoffe wirken nur, wenn ich es zusammenpacke, in einem für mich logischen Feld zusammenpacke. Ne? Und so finde ich, geht es dann auch wieder Richtung Hochbewusstsein, um es wieder nicht Erleuchtung zu nennen. oder den Erleuchtungsgedanken. Ich mag den Begriff Erleuchtungsgedanke. Ne? Dass wir ein bisschen heller werden. Aber das ist so ein spannendes Feld. Das ist auch das, was mir im Leben so viel Freude macht. Vor allem nach diesen ganzen Wegen, dieses Reframing, dieses Verstehen, dass man selber bestimmt, was ich denke. Und ich kann auch bestimmen, was ich glaube oder was ich davon nicht glaube. Aber ich muss mir ja nicht glauben.
Nein. Du weißt, wir haben schon drüber gesprochen. Dieser wunderbare Satz von Viktor Frankl, einer meiner Liebsten. Ja? Ich muss mir auch von mir selber nicht alles gefallen lassen.
Ja. Das so Schöne ist, wenn je mehr wir in dieses gesamtheitliche Bewusstsein gehen, ne? Und ich sage auch mal, das letzte Jahr war ja auch für uns alle sehr spannend, vor allem, weil wir sehen, wie weit wir zusammen schon gewachsen sind und wie weit wir Verantwortung füreinander haben. Egal welcher Meinung man ist, wir haben immer für uns und für das, was wir tun, Verantwortung. Und sobald ich ein Aerosol, um deine Worte wieder aufzufassen, die so schön sind, ne, ich sprühe ein Aerosol raus und in dem Moment habe ich eine Ursache gesetzt. Und dafür kann ich, für dieses Atmen kann ich auch die Verantwortung übernehmen. Und wenn die Welt zusammenatmet, ne, dann wir können so viel Schönes auch in ganz, ganz kurzer Zeit zusammen erreichen. Wenn wir uns alle selber nicht alles glauben, was wir da so denken.
Ja, das ist wirklich, wir können das auch nochmal auf andere Ebenen übertragen. Wenn wir zum Beispiel die Wissenschaft, was erforscht sie mit Aerosolen, der eine behauptet dies und jenes, die Experten, ne, auch immer nur ein Ausschnitt, das ist ein Ausschnitt. Und was ich so für fürchterlich wichtig halte, ist, dass man das verinnerlicht, dass alles immer nur der aktuelle Stand des Irrtums ist. Es ist ein aktueller Stand des Irrtums. Ich glaube doch heute nicht mehr das Gleiche wie vor 10 Jahren. Oder wie vor 20 oder vor 30 oder vor 50, bin ein anderer Mensch geworden. Ich habe Erfahrungen gemacht. Das ist Wachstum, das ist persönliches Wachstum. Das ist bei jedem Menschen so. Das ist überhaupt nichts Spezielles, ja. Und dann zu wissen, ich lasse die Tür offen, damit noch was Neues passiert und zementiere sie nicht zu mit Scheuklappen und Brett vor den Kopf. Das ist geil.
Absolut. Absolut. Das kann man auch so übersetzen. Nur die Veränderung ist beständig.
Ja, genau.
Ich verstehe dann auch diese, das ist so ein schöner Satz. Also wirklich, das würde ich auch gern wirklich nochmal wiederholen. Wenn ich in die Veränderung gehe, wenn ich es auch in meinem Leben erlaube, dass ich jetzt, was weiß ich, ich bin jetzt 40 Jahre auf der Welt, ich bin nicht mehr derselbe wie vor 20, dass ich, wenn ich in dieser Bewegung, in meiner eigenen Bewegung mit drin bleibe und nicht, das muss man aber so machen, das hat eine Linie und ich halte an dieser Linie fest, da kann ich nur untergehen, da kann ich nur krank werden, da kann ich nie in diese offene und in dieses Hochbewusstsein. Und wenn ich nochmal andocken will, nicht jeder hat sich das Leben vorgenommen, permanent im Hochbewusstsein befinden, aber trotzdem, ich kann so viele Informationen zusammenbringen, wenn ich nur so ein bisschen andocke, nur so ein bisschen den Kanal so ein bisschen aufmache. Und das passiert nur, wenn ich in die Veränderung gehe und zulasse, dass ich jederzeit, zu jeder Zeitpunkt meine Zellen erneuern.
Ja, ganz genau. Ne? Der Körper macht es uns doch vor. Nach, ich weiß die Zeiten nicht, manche sagen nach 7 Monaten, andere nach 7 Jahren, ist keine einzige Zelle mehr, die alle erneuert, rundum.
Also ich weiß es,
wenn ich älter werde, wird die Zellreproduktion langsamer. Aber ist auch voll egal. Die Idee, die du jetzt gerade genannt hast oder worauf du vielleicht oder wahrscheinlich hinaus willst, ist ja, dass wenn wir aufhören, uns dem Leben im Weg zu stehen, dass automatisch Transformation passiert.
Genau.
Weil das ist das Bestreben von jedem Baum, der nach oben wächst.
Genau. Jeder hat seine persönliche Transformation. Nicht jeder Baum sieht gleich aus. Nicht jeder Baum ist eine Eiche. Nicht jeder Baum ist eine Kiefer. Oder so schöne Pinien, wie auf der Palma stehen, die so gut riechen.
Ja, herrlich. Und Eukalyptusbäume. Oh, herrlich.
Süß. Schön. Ja, Anne, möchtest du noch was zum Abschluss noch sagen? Weil ich finde, da können wir das stehen lassen, weil das ist so schön, in diese Veränderung zu gehen, mit dieser Tiefe, die wir auch schon hatten. Möchtest du noch was zum Abschluss uns allen mitgeben?
Ja, vielleicht wirklich mal die nächste Viertelstunde, nur eine Viertelstunde, die Gedanken beobachten. Nur beobachten, keine Bewertung, nur beobachten. Und dann schauen, was da oben passiert, und zwar autonom. Wir machen die nicht, die kommen her von ganz alleine. Und dann die kommen da einfach so her, ich habe sie nicht eingeladen, ich habe nicht gefragt, auf einmal sind sie da und überwältigen mich. Und dann zu überlegen, nach dieser Viertelstunde, wo ich sie nur beobachtet habe, will ich das weiter geschehen lassen? Oder will ich mal langsam loslegen und Herr meiner eigenen Gedanken werden oder Frau meiner eigenen Gedanken werden? Nur erstmal beobachten. Kann erschütternd sein. Aber eine Erschütterung führt manchmal wirklich zu einer Veränderung.
Und mit diesen Worten würde ich es genauso stehen lassen. Dem ist nichts hinzuzufügen. Anne, ich danke dir herzlich, dass du die Zeit genommen hast, hier mit mir zu sprechen über diese ganzen tiefen Themen. Ja.
Das war mir ein Vergnügen. Dankeschön.
Herzlich. So, dann verabschieden wir uns und dann freuen wir uns auf das nächste Mal bei Kästners Kleinigkeiten.
Kästners Kleinigkeiten, der Podcast für tiefgreifende Veränderungen mit Marleen Kästner. Große Wirkung unter der Oberfläche. Tiefgreifend. Kästners Kleinigkeiten.